So, guten Morgen. Es ist ein Vorrecht, hier stehen zu dürfen und auch Gottes Wort auszulegen. Wir waren Freitag zusammen, viele von uns waren am Freitag da, vielleicht haben einige auch über Livestream zugeschaut. Oder wenn die heute dabei sind, dann freue ich mich natürlich darüber. Aber nach dem absolut notwendigen, stellvertretenden Kreuzestod Jesu Christi am Karfreitag, kommen wir heute Ostermontag oder Ostersonntag, Entschuldigung, nicht Montag, das ist nur in Deutschland so, zu dem zweiten unumgänglichen Seite unserer Rechtfertigung, die Auferstehung Jesu Christi. Es reicht nämlich nicht, dass Jesus nur stellvertretend einmalig genügsames Opfer für unsere Sünden ist. Er musste auch auferstehen zu einem neuen Leben. Er musste auferstehen zu einem neuen Leben. Während wir mit ihm gestorben, wären wir zwar gerechtfertigt, aber tot. Doch unsere Hoffnung baut sich auf das ewige Leben in der Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn. Darauf bauen wir unsere Hoffnung. Jesus ist nicht am Kreuz geblieben, das wissen wir. Sonst sind die Bilder nicht ohne Jesus drauf. Und nicht im Grab geblieben. Er ist am dritten Tag laut der Schrift wieder auferstanden. Was einzelne Menschen bis zu 500 Personen bezeugen können, gesehen haben, erlebt haben. 1. Korinther 15 sagt das. Jesus' Auferstehung, die wir heute feiern, ist unsere einzige Hoffnung auf ein wirkliches Leben. Ich sage ein wirkliches Leben, ewiges Leben. Ohne die Auferstehung gibt es nichts, was dir und mir Hoffnung geben könnte. Unser Leben wäre aussichtslos. Wir wären ohne eine Hoffnung, wir wären Teil einer hoffnungslosen Gesellschaft, wir wären ohne Zukunft. Das, was ihr jetzt habt, das ist es. Wir würden nicht wiedergeboren sein. Wir würden nicht lebendig gemacht werden, wie es in Epheser 2 und Kolosser 3 heißt. Jesus würde nicht zur Rechten Gottes sitzen und für uns vor Gott eintreten. Wir hätten keine Hoffnung auf das ewige Leben. Der Tod würde noch immer regieren. Satan hätte noch seine Macht. Die Bibel würde als fehlerhaft dastehen, weil sie behauptet, dass nicht so ist. Wir wären in Christus nicht mit auferweckt worden. Unsere Rechtfertigung wäre nicht sicher. Alles, was wir hätten, wäre eine vergängliche Hoffnung. Das ist aber nicht der Fall. Liebe Geschwister, keiner von uns möchte sich in einer Lage befinden, die nicht in Jesus Christus sind. Ein hoffnungsloses Leben ist ein trostloses Leben. Es ist ein Leben, das vergänglich ist und sinnlos ist. Es ist, wie die Prediger sagen würde, ein Haschen nach Wind. Es ist ein Haschen nach Wind. Die gute Botschaft, meine Geschwister, ist aber, dass wir eine Hoffnung haben, die nicht zu Schanden wird. Und das ist auch unser Thema heute. Eine Hoffnung, die nicht zu Schanden wird. Wir können absolute Freude haben. Wir können Frieden und Hoffnung haben, weil Jesus für deine und meine Sünde am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag nach der Schrift auferstanden ist. Wir haben eine lebendige Hoffnung, die uns keiner nehmen kann. Das ist die Tatsache. Wir haben eine lebendige Hoffnung, die uns keiner nehmen kann. Trotz dieser biblischen Tatsachen auf die Auferstehung Jesu Christi verstehe ich, wenn es Menschen gibt, die nicht glauben. Die nicht glauben. Denn so war es auch am Anfang bei dem ersten Auferstehung der Gemeinde. Oder Gemeindefest der Auferstehung. Wenn wir zurückgehen zum ersten Ostern, das erste Auferstehungserlebnis der Jünger Jesu in seiner Nachfolge, dann würden wir schockiert sein über ihr Unglauben. Wir würden schockiert sein über ihren Unglauben. Sein engsten Vertrauen, deine Nachfolger, am Abend seiner Gefangenschaft verließen ihn alle. Wir haben es heute noch mal gehört. Matthäus, Evangelium, Johannes, alle, überall steht das. Sie haben ihn verlassen. Keiner blieb an seiner Seite. Und als er verhört wurde, war keiner bei ihm. Auch das die römischen Soldaten, die ihn dann verspotteten, war Petrus in der Nähe und verleugnete ihn dreimal, dass er etwas mit Jesus, dass er überhaupt was mit Jesus zu tun hat. Er wollte das nicht wissen. Ich habe nichts mit dem zu tun. Jesus war allein, verlassen von seinen Nachfolgern. Und selbst von Gott, seinem Vater, durch unsere Sünden. Das größte Werk aller Zeiten, wirklich aller Zeiten, danach hat sich alles gerichtet in dieser Welt. Das Erlösungswerk wurde in Einsamkeit und Verlassenheit von Jesus vollbracht. Das größte Werk aller Zeiten. Überlegt euch das. Doch dieses Erlösungswerk offenbarte sich als der geschichtliche Wendepunkt der Menschheit insgesamt. Schlechthin. Gab es kein wichtigeres Ereignis als dieses Ereignis. Es gibt kein größeres Ereignis, das die Geschichte der Menschheit und der ganzen Schöpfung so radikal verändert hat, wie Jesus Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Deshalb ist das für uns Ostern, dieses Fest, so wichtig. Es ist nicht nur wichtig, weil es Tradition hat. Nein, es ist wichtig, weil das ein Leben hat. Nachdem die Jünger begriffen hatten, was geschehen war, was Jesus am Kreuz und der Auferstehung erwirkt hatte, lesen wir im Neuen Testament die revolutionäre Sinneswandlung dieser Männer. Das ist das ganze Neue Testament. Petrus, der Jesus in der Nacht von der Kreuzigung verriet, schrieb circa 30 Jahre später einen Lobpreis über das Erlösungswerk Christi. Müsst ihr euch einfach vorstellen. Verraten, 30 Jahre später, hat eine Zeit gedauert, erklärt er, das ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Dieses Erlösungswerk ist für jeden Nachfolger Jesu die lebendige Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe Gottes. Doch für diejenigen, die Jesus nicht nachfolgen im Glauben, für die gibt das Erlösungswerk keine Hoffnung, sondern sie müssen sich bewusst werden, dass sie über ihren Unglauben unter Gottes Gericht fallen. Und das trifft auch hierzu. Wer nicht an Jesus Erlösungswerk glaubt, nicht glaubt, dass Jesus auferstanden ist, dass er gestorben ist, stellvertretend für uns und am dritten Tag auferstanden wäre, der hat keine Hoffnung. Sie werden kein Erbe bei Gott haben. Es gibt nichts für sie, wofür sie mit Freuden leiden können. Denn es gibt keine Ruhe, der sie entgegensehen können. Es gibt keine Hoffnung auf Frieden oder ein Leben nach dem Tod. Ihr bewusstes Ablehnung von Jesus stellvertretenden Kreuzestod führt zu ewigen Verdammnis in der Hölle. Das ist nichts Neues für uns. Wir wissen davon. Die Schrift sagt das sehr deutlich. Doch Jesus Barmherzigkeit ruft dich zu Buße auf. Jeden Einzelnen, der das auch holt. Er ruft dich zu Buße auf. Jesus ist ans Kreuz gegangen, als wir noch Sünder waren, heißt das in der Schrift. Als wir noch Sünder waren. Nicht weil wir noch Sünder waren, als wir noch Sünder waren. Keiner von uns verdient Jesus Erlösungswert. Das ist ganz deutlich. Auch ich nicht. Wir waren alle wie irrende Schafe, wie es in Jesaja sagt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Keiner von uns hat nach Jesus gesucht. Es ist allein seine Gnade, Gottes verdiente Gunst, unverdiente Gunst, die uns erlöst von der Sünde. Unverdiente Gunst, die uns erlöst von der Sünde. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand sich rühme. Epheser 2, Vers 8 und 9. Petrus stellt dir das Erlösungswerk Christi als eine lebendige Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe Gottes vor. In 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5. Lasst uns das zusammen aufschlagen in euren Bibeln und lasst uns das gemeinsam lesen. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5. Ihr könnt ruhig eure Bibeln aufmachen. Hier in der Eckstein-Gemeinde ist es üblich, dass wir mit Bibeln arbeiten und mitlesen, damit ihr mich prüfen könnt. Könnt sehen, was ich sage, was ich richtig sage oder nicht richtig sage. Vertraut nur dem Wort Gottes. Petrus sagt Folgendes. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Es gibt hier drei Gründe zum Lobpreis Gottes für unser Erlösungswerk. Drei Gründe. Erstmal der Urheber. Der Urheber der Erlösung. Wer ist der Urheber der Erlösung? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Lobpreis ist ein neutestamentliches Gemeindelobpreis. Petrus preist Gott nicht als Gott den Schöpfer, der er ist, sondern als Gott den Vater unseres Herrn, unseres Kyrios, unseres Christus. Er ist auf der einen Seite Gott der Vater, des dreieinige Gott und der Gott, der sich seinem Sohn Jesus Christus, dem Erlöser, offenbart hat. Als solcher ist Jesus Christus Petrus Gott. Er macht deutlich, dass Jesus Gott ist. Wann immer das Neue Testament Gott Vater nennt, weist es in erster Linie darauf hin, dass er der Vater des Herrn Jesus Christus ist, des Kyrios ist, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Gottes große, mächtige, reichliche Barmherzigkeit, können wir auch sagen. Seine mächtige, reichliche Barmherzigkeit, die wir Gott schuldig, vor Gott schuldig sind und verfeindet waren in unserem Elend und unserer Not. Er war uns gegenüber barmherzig. Petrus hat sich auch mit eingeschlossen in dieser Bezeichnung. Er ist auch der Empfänger dieser Barmherzigkeit. Große Barmherzigkeit, der Grund, weshalb Gott der Menschheit eine glorreiche Errettung anbietet, ist seine große Barmherzigkeit. Also es ist etwas, was unglaublich ist, was unverständlich ist. Warum liebt uns Gott? Warum liebt uns Gott, wenn wir gegen ihn sind? Und deshalb werden die Christen werden erkannt, wenn sie die lieben, die gegen sie sind. Wenn sie die Feinde lieben. Wo kommt Jesus? Wird Jesus deutlicher in einem Christen, wenn er diejenigen liebt, die ihn hassen. Weil Gott, also ohne diese Barmherzigkeit, wir Sünder brauchten das Erbarmen Gottes, weil wir uns als Sünder in einer trostlosen, verzweifelten, elendigen Zustand befinden. Und die Bibel ist voll von diesen Versen. Sie macht immer wieder deutlich, von uns aus können wir nichts. Wir sind eigentlich tot, geistlich tot, wenn Jesus uns nicht lebendig gemacht hat. Alles Streben nach Unabhängigkeit, Entscheidungsfreiheit, Gesundheit und ein Streben nach anhaltender Freude offenbart nur, dass einer für uns am Ende das erreichen muss, weil wir es nicht selber können. Der Prediger hat recht, wenn er schreibt, alles ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Das Leben ist tatsächlich nutzlos ohne Gottes Gnade. Das müssen wir einfach nochmal begreifen. Ohne Gottes Gnade ist unser Leben nutzlos. Es ist ein Haschen nach Wind, wie der Prediger bereits sagte. Bitte erinnert euch daran, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben. Der Mensch hat es geschafft, die ganze Welt durch Angst vor einer Krankheit zu verwirren. Wir können das nicht. Durch eine Krankheit sind wir alle durch den Wind gewesen. Die ganze Welt. Gleichzeitig wurde die Schöpfungsordnung Gottes auf den Kopf gestellt. Durch die Gnaden, die Genderfrage, sowie viele junge Menschen verwirrt wurden, sind über ihre wahre Identität sowie über einige Erwachsene sind ihre wahre Identität verwirrt worden. Weil man ihnen eine Lüge vorgekaut hat. Und jetzt haben wir den Krieg vor der Tür, wo uns doch gesagt wurde, es wird alles besser. Der Mensch hat das unter Kontrolle. Wir können das, wir packen das. Krieg ist nicht mehr so gefährlich. Ich sage nein, der Mensch hat nichts unter Kontrolle. Wir haben die Kontrolle tatsächlich verloren. Die Tatsache beweist, dass wir machtlos selbst gegenüber anderen Menschengruppen sind, anderen Leuten. Wir kommen nicht gegen die Sünde an. Wir schaffen das einfach nicht. Wir brauchen Jesus Christus und er hat uns eben wiedergeboren. Wir brauchen die Wiedergeburt. Wir brauchen Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat. Und hier steht das, eine neue Geburt. Das ist ein Bild, wie man der Wiedergeburt ein neues Leben entsteht. Wir kennen das aus Johannes 3, Vers 8 bis 9, wo Jesus mit Nikodemus spricht und wenn er sagt, wenn ein Sünder zu Christus kommt und seinen Glauben auf ihn setzt, wird er von Neuem geboren, gehört somit zur Familie Gottes und empfängt eine neue Natur. Er ist etwas Neues. Denn ihr seid wiedergeboren, sagt es in 1. Petrus 23, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort, das in Ewigkeit bleibt. Wir brauchen diese Wiedergeburt. Wir brauchen neues Leben. Wir können nicht in den alten Leben vorangehen. In Johannes 1, Vers 12 und 3, 12, 13 sagt er Folgendes. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denn denen, die an seinen Namen glaubten, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir müssen aus Gott geboren sein. Paulus hat das in 2. Korinther 5, Vers 17 folgendermaßen gesagt. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das Neuwerden kann nur durch Christus kommen. Wenn jemand sich sagt, ich gehe einen anderen Weg, den gibt es nicht. Es gibt nur einen einzigen Weg. Nichts geht an Christus vorbei. Die Erlösung eines Sünders wird mit einem Geburt, einem neuen Leben beschrieben. Es ist ein neues Wesen in Christus. Das Leben des neues Ziel, neues Bürgerrecht, neuer Geist, neue Hoffnung, neuen Vater, neue Lebenskraft, einen neuen Sinn fürs Leben. Deshalb sagt Paulus auch, alles ist neu geworden. Das dürfen wir nicht vergessen. Wer ein neugeborenes Baby erlebt, weiß, dass es echt süß ist. Aber es ist auch total abhängig. Wir sind absolut abhängig. Und es hat nichts dazu beigetragen. Es kann nichts tun, um geboren zu werden. Das ist alles gekommen. Wenn es seinen ersten Atemzug nimmt, das ist, weil Gott den neugeborenen Leben gibt. Wir müssen selbst in den praktischen, normalen Dingen des Lebens erfahren wir diese Abhängigkeit. Aber der sündige Mensch lehnt dies ab und meint, ich bin unabhängig. Ich kann mir sogar entscheiden, was für ein Geschlecht ich bin. Ob ich ein Baby oder erwachsen bin. Kann ich alles selber entscheiden. Aber Tatsache ist, dass es nicht geht. Wir alle sind wiedergeboren worden. Gott hat uns sein lebendiges Wort, so wie das Wirken eines Heiligen Geistes in Jesus Christus wiedergeboren. Er hat das zu uns gesprochen, wir sind wiedergeboren. Und nun geht es bei der Wiedergeburt nicht um Fleisch und Blut, sondern um eine Erlösung, um die Errettung. Jesus Christus hat uns neue Schöpfung an mir und dir geschehen lassen. Eine Neuschöpfung an uns geschehen lassen. Ich weiß noch, wann ich wiedergeboren worden bin. Das war, als wenn mir Schuppen vor den Augen gefallen wären. Auf einmal habe ich die Dinge erkannt, wie sie wirklich sind. Und ich war erstaunt. Ich war wirklich jubelnd. Ich habe jahrelang auf einen Irrweg gegangen. Und dann wurde mir das Evangelium klar. Gott hat es mir deutlich gemacht. Und ich verstand die Sachen, wie sie sind. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Titus 3, Vers 5. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Schöpfung sind. Jakobus 1, Vers 18. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneiden noch Unbeschnittenheit sei etwas, sondern eine neue Schöpfung, Galater 6, Vers 3. Wir sind neu. Wir sind etwas Neues. Unser neues Leben war, was wir jetzt leben, hat Gott uns gegeben, damit wir wachsen und ihm die Ehre geben. Dass wir umgestaltet werden in seine Gestalt. Dass wir uns zunehmend verändern, so wie er ist. Es ist wichtig, dass wir daran erinnert werden. Wenn wir seit unserer Wiedergeburt kein Wachstum erleben, dann ist die Frage, warum nicht? Wenn du wiedergeboren bist, wenn du sagst, ich bin Christ, ich habe neues Leben, aber du siehst nicht, wie du wächst. Trinkst immer noch die Milch. Verstehst das Wort Gottes nicht richtig. Dann musst du dich fragen, ist da wirklich Wiedergeburt da gewesen? Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bittet, werdet ihr in meinen Namen. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus zu guten Werken. Er macht deutlich, wir sollen die Dinge tun. Aber nicht, weil ihr tun müsst, sondern weil ihr sie tun wollt, weil es in euch ist. Paulus gibt uns einen sehr wichtigen Grund, da ich meine, vielen von uns zu unterschätzt wird. Die Erlösung gibt uns eine Hoffnung, und zwar eine lebendige Hoffnung auf ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe. Das ist das Wesen unserer Erlösung, von der wir heute Morgen sprechen. Also nochmal, es ist eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Die ist nicht tot, sie ist lebendig. Unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe. Was willst du mehr? So ein Erbe möchte ich auch bekommen. Es geht nicht um materielle Dinge. Überhaupt nicht. Es geht um etwas Bestehendes. Das Wesen der Erlösung zu einer lebendigen Hoffnung. Die Hoffnung ist die Kraft unseres neuen Lebens. Im Neuen Testament ist Hoffnung grundsätzlich mit einer begehrenswerten Zukunft verbunden. Ihr seid nicht die, die keine Zukunft haben. Wir haben Zukunft. Wir gucken in die Zukunft hinein und wir sagen, da will ich hin, da wollen wir weitergehen. Oris Martens sagte, es gibt keine Medizin wie die Hoffnung. Keine Herausforderung oder so große Ermutigung, als etwas Besseres am nächsten Tag zu erwarten. Du möchtest aufstehen. Weil du begeistert bist von Jesus Christus, weil du begeistert bist von seinem Werk. Sachen wie Krieg, Sachen wie Pandemie oder solche Dinge, die machen dir kein Problem, weil du sie einordnen kannst in den Plan Gottes. Nichts der Dinge war Zufall. Ich könnte euch sagen, was das als nächstes passiert. Das kann man sich ausrechnen, weil das in der Schrift steht. Dazu brauchst du keine. Und wir haben die Hoffnung, dass wir über dem hinausgehen. Das wird alles geschehen. Und er sagt, in der Offenbarung sagt er, und das ist noch nicht mal das Ende, oder in Matthäus 24 sagt Matthäus, das ist noch nicht mal das Ende, wenn ihr diese Sachen seht. Das kommt noch. Also wir wissen, dass diese Dinge kommen. Wir sollen uns nicht verwundern. Wenn wir aber sagen, dass eine Situation oder ein Mensch hoffnungslos ist, dann knallen wir die Tür vor Gottes Augen zu. Weil wir sagen, Gott kann es nicht. Und er kann es. Er kann. Ein Mensch, der glaubt, der den Herrn folgt, hat immer Hoffnung. Wer kann ohne Hoffnung leben? Das ist eine berechtigte Frage. Wer von uns könnte ohne Hoffnung leben? Für Gläubige in dieser Welt hat die Zukunft tatsächlich etwas Strebenswertes. Das neue, gottgegebene Leben ist ein Versprechen, aus dem einzigen verkehrten Geschlecht der Hoffnungslosigkeit erlöst zu werden. Paulus schreibt in Epheser, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung. Ihr wart so und wart ohne Gott in dieser Welt. Das sind wir aber nicht. Die Hoffnung, von der Petrus spricht, ist lebendig. Sie hat sich selbst das Leben aus Gott. Paulus spricht von der gleichen Hoffnung zu den Thessalonichern. In Thessalonicher 1, Vers 1 bis 1, 9 bis 10 wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrtet. Ihr seid bekehrt zu Gott. Habt. Und dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seines Sohnes aus dem Himmel zu erwarten, denn er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Die Schrift ist ganz klar. Wir haben jede Hoffnung auf die Zukunft. Die Hoffnung steht natürlich im Gegensatz zu der Inhaltslosigkeit, aus inhaltslosen, vergänglichen, frustrierten, falschen Hoffnung dieser Welt. Die Hoffnung dieser Welt, die sich auf materielle Wohlstand stützt. Doch alle Mittel dieser Welt können dein Leben nicht verlängern und ich meine auch nicht verbessern. Das sehe ich in der letzten Zeit so viel. Wo mir das jetzt im Moment deutlich wird, ist, wir machen das EBTC und viele der Gemeinden in Berlin helfen mit humanitärer Hilfe. Und fahren wöchentlich, ich glaube zweimal die Woche fahren wir im Moment in die Ukraine. Und auf einmal geht das nicht mehr um, wie viel kostet das? Was brauchen die, ist die Frage. Um zu überleben, physisch zu überleben, um geistlich ein Zeugnis zu sein. Darum geht das. Und du denkst zu Hause, du sitzt dich an den Kaffeetisch, hast die Kuchen alle auf dem Tisch, all das, was man sich gut vorstellt. Und da sind Leute, die wünschten, sie hätten nur ein bisschen, vielleicht mal Kaffee. Das kann sich schnell ändern. Materielle Dinge sind so überflüssig. Man kann sich alles anhäufen. Das Einzige, was es wegnimmt, ist deine Zeit, die du Gott dienen könntest. Ich habe eine App bekommen, hieß der Milliardärsclub. Ja, interessant. Da werden nur die Spielzeuge dieser Menschen vorgestellt. Nur die Spielzeuge. Die machen eine Sache nach der anderen, um ihre Zeit zu vergeuden. Und am Ende haben sie nichts. Sie sind ohne Gott. Sie sind ohne Gott. Es gibt nur eine lebendige Hoffnung und die gründet in die Auferstehung Jesu Christi. Unser Glaube baut sich auf nicht mehr und nicht weniger als Gott fehlerloses, allgenügsames Wort. Zusätzlich zum Wort Gottes bezeugt der Geist Gottes mit einer Gewissheit, die wir ins Herz bekommen gelegt haben, seine Auferstehung, dass sie wahr ist, dass seine Auferstehung wahr ist. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir haben heute Morgen ausgerufen, Jesus Christus ist auferstanden. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du, dass er auferstanden ist? Es ist ganz einfach. Das ist keine Tradition, Leute. Das ist nicht dafür da, dass wir einfach rhetorisch das immer wiederholen, jeden einmal im Jahr. Glaubst du, dass Jesus Christus auferstanden ist? Ist er das wirklich? Glaubst du es? Glaubst du es oder ist es nur eine Floskel, wie gesagt? Sind die 66 Bücher der Bibel wahr? Glaubst du sein Wort Gottes? Worauf vertraust du denn? Was ist das Erbe, wo du worauf hoffst? Wie wird es aussehen? Unser Erbe ist wie ein göttliche Schatztruhe gefüllt mit göttlicher Gewissheit. Unser Erbe ist wie eine göttliche Schatztruhe gefüllt mit göttlicher Gewissheit. Dass nämlich die Heiden miterben und mit zum Leib gehören und Mitteilhaber sein werden, der Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, Epheser 3, Vers 6. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens werden. All das steht da drin in der Schrift. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Alles Bibelstellen aus dem Neuen Testament. Und die ganz deutlich sagen, unsere Hoffnung basiert sich auf ein Erbe, in dem wir uns versprochen wird, dass Christus wiederkommen wird. Dass wir auferstehen werden. Unsere Gerechtigkeit in Christus ist und nicht in uns selber ist. Dass wir ewiges Leben haben werden. Dass wir eine himmlische Belohnung haben. Dass wir ewige Ruhe haben werden. Einen neuen Himmel und eine neue Erde erleben werden. Dass wir Gott in jeder Situation vertrauen können. Dass wir unsere Erlösung nicht verlieren können. Dass wir weiterhin geistlich wachsen werden, wenn wir sein Wort vertrauen, dass Gott uns selber schützt, dass Gott uns versorgt, dass wir in Genügsamkeit leben dürfen, dass wir jeden geistlichen Segen bekommen werden. Da steht alles drin. Eine Freude, die vollkommen ist, werden wir erleben. Vollkommene Freude. Alles Gottes Erben haben wir unendliche Gewinn in diesem und das dem kommenden Leben. Da ist unsere Hoffnung keinesfalls nur auf das Leben nach dem Tod gerichtet. Leute, das dürft ihr nicht denken. Es ist nicht das Leben nach dem Tod. Ihr habt absolute Hoffnung, jetzt eine lebendige Hoffnung. Deshalb können wir den Menschen um uns herum erklären, wer Gott ist und warum wir uns freuen. Unsere Hoffnung ist lebendig und baut auf den auferstandenen Jesus Christus. Er ist auferstanden, darin liegt unsere Hoffnung und Garantie, dass wir auch auferstehen werden. Zu einem Erben, und dass dieses Erbe ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Das sagt uns dieser Text aus. Er bleibt ewiglich. Unbefleckt, er ist absolut rein. Das Erbe, da ist nichts falsch dran. Keiner kann was besser machen. Du kannst nicht heute 911er Porsche fahren und morgen einen besseren. Das ist, was du hast in dem Erbe, das bleibt so und ist perfekt. Unverwelklich ist, es wird nicht abnehmen. Es ist nicht wie eine Blume, die verdorrt. Ihr habt jetzt sehr viele Frühlingsblumen gekauft und habt ihr euch hingestellt, schön bunt, schön toll, Ostern, und nächste Woche schmeißt ihr den weg. Nee, die Blumen, von denen wir hier sprechen, werden immer blühen und immer perfekten Farben haben und immer so aussehen, als wenn du so, oh, ich kann mir gar nicht vorstellen, das ist einfach so schön. Römer 8, 28 bis 32 erinnert uns daran. Wir wissen dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denn nach dem Vorsatz berufen sind. Und dann geht er weiter und er sagt am Ende Vers 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und das tut er. Und das hat er getan. Er hat euch alles geschenkt. Ihr seid die reichsten Leute jetzt auf Erden. Warum gebt ihr das nicht weiter? Warum geben wir das nicht weiter? Warum sind wir nicht begeistert? Ist doch egal, wie teuer das Benzin ist. Ist doch egal, wie teuer das Essen geworden ist. Ist egal. Gott wird uns versorgen. Er wird uns versorgen. Glaubt ihr dran? Matthäus 6, 33 sagt das. Er wird uns, wir brauchen uns über solche Sachen überhaupt keine Sorgen machen. Das war meine Lieblingsverse, vor allem, wo ich geheiratet habe. Weil ich wusste, dass ich nicht nur mich versorgen sollte, sondern meine Frau auch noch und dann noch 4 Kinder. Und mittlerweile merke ich, dass man noch viel mehr versorgen soll. Enkelkinder und weiß ich, wer noch alles Not hat. Gott wird dich versorgen. Der Ort der bewahrenden Kraft und der Zeitpunkt des Erbes, das im Himmel aufbewahrt ist für uns. Der Ort der endgültigen Erlösung unseres Erbes ist im Himmel. Der Ort, wo außer Gott kein Einfluss drauf hat. Versteht ihr das? Das ist extra so gemacht, dass wir verstehen, keiner hat Einfluss auf dein Erbe. Keiner, außer Gott. Und Gott ist ein guter Gott. Unser Erbe ist himmlisch. Daher ist unsere Hoffnung lebendig, weil sie in Gottes Hand ist und an seinem Ort ist. Unsere Sicherheit kann nicht mit den Banken dieser Welt verglichen werden. Kann sie nicht. Egal, was eine Bank uns verspricht, sie ist nur so sicher, wie ihre schwachste Stelle in ihrem System ist. Das haben wir vor Jahren rausgekriegt. Einer spekuliert mit dem Geld, hat an einem Tag Milliarden von ihren Geldern verloren, die ihm gar nicht gehörten, sondern den Anleger. Unser Erbe ist von Gott verwahrt und gesichert. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Das Wort bewahrt ist ein militärischer Begriff, der andeutet, dass wir Schutz vor den Feinden brauchen. Wir brauchen diesen Schutz. Wir brauchen Gott. Und unser Schutz erhalten wird erhalten durch Gott selbst. durch seine uneingeschränkte Kraft für seine Erben bewahrt. Das ist wichtig für uns zu verstehen. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was bedeutet es, Erbe zu sein? Du kriegst etwas, was dir eigentlich gar nicht zusteht von Geburt an oder von was immer. Es ist etwas, wird dir gegeben, wofür du nicht gearbeitet hast. Und ich habe mich immer gewundert, weil das so wichtig ist. In unserer Zeit denken wir nicht immer an Erben, vor allen Dingen, wenn man jung ist. Aber wenn man älter wird, dann denkt man daran. Dann überlegt man, was will man hinterlassen? Was wollen wir den Leuten geben? Wir können nur vergängliche Sachen geben. Gott kann aber lebendige Sachen erhalten und übergeben. Durch den Glauben zu dem Heil, unsere Verantwortung uns und Zusammenwirken Gottes, das ist, dass die Gläubigen an die Erlösung oder auf die Erlösung bauen und glauben. Gott befähigt uns zu glauben und unseren Glauben versetzt uns in die richtige Haltung Gott gegenüber. Wir müssen einfach glauben. Deshalb sage ich, wenn ihr sagt, der Herr ist auferstanden und ihr sagt alle, ja, der Herr ist auferstanden. Okay, das habt ihr gerade gesagt. Er ist auferstanden. Damit habt ihr all dem zugestimmt, was wir heute hören. Tut ihr das? Wir erkennen, dass wir ohne Gott unfähig sind, für uns selbst zu sorgen. Wir brauchen Gott. Er allein kann uns erlösen und kann uns auch versorgen und uns von der Sünde befreien. Und dann sagt Petrus Folgendes, dass bereit ist, geoffenbart zu werden in den letzten Zeiten. Der feststehende Zeitpunkt unserer Erlösung ist die nicht richtig exakte oder vorgegebene Zeit. Die letzte Zeit verweist auf das Wiederkommen Christi. Das bedeutet, die letzte Zeit ist jetzt nicht irgendwelche, die wir festlegen, dieser Zeitpunkt, sondern wenn Christus wiederkommt, ist die letzte Zeit. Und dann erhalten wir das Erbe. Nach der Entrückung Jesus Christi erhalten die Gläubigen am Richterstuhl Jesu Christi ihren Lohn. Und wir können darauf absolut sicher sein. Und da sind gewisse praktische Auswirkungen auf dieses Erbe, das wir haben. Einige praktische Auswirkungen dieser Erlösung, die wir bekommen. Wir lernen, Probleme aus einer ewigen geistlichen Perspektive zu sehen. Wir müssen lernen, alles, was wir erleben in unserem Leben, wo wir durchgehen, die Leiden und dergleichen, aus einer ewigen Perspektive zu erleben. Da wir wissen, dass wir ein beständiges Erbe bei Gott haben und sie sich nicht ändern, dass es sich nicht ändern kann, es wird bestehen bleiben, können wir mit absoluter Gewissheit die gute Nachricht der Erlösung in Jesus Christi auch weitergeben. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und wir sprechen immer von Evangelisation. Die größte Evangelisation, die wir geben können, ist nicht nur das Wort, klar, das Wort Gottes weitergeben, aber auch daran zu glauben und danach zu leben. Wenn die Leute sehen, dass du anders lebst in dieser Zeit, vertrauen auf Gottes Wort, werden die alle anfangen zu fragen, warum? Was ist los mit dir? Warum bist du so anders? Wir können Geschwistern, die Probleme haben, Hoffnung geben. Wir können über die Hoffnung sprechen. Auch wenn es in der Welt keine Hoffnung gibt, haben wir eine lebendige Hoffnung, die auf Gottes Zusage gegründet ist, was in seinem Wort steht. Und ihr wisst das. Es gibt für jedes Problem im Wort Gottes eine Lösung. Darauf müssen wir auch sicher, da müssen wir auch Verständnis für haben. Ob geistliche Störung oder Depression, egal was, die Bibel hat eine Antwort darauf. Wir müssen Gottes Wort vertrauen. Und darin finden wir auch unsere Sicherheit. Also, liebe Geschwister, ich möchte euch noch eine kleine Begebenheit schildern und mit einer Frage dann am Ende abschließen. Wenn wir jetzt von unserer Erlösung und Errettung sprechen, dann müssen wir auch eine lebendige Hoffnung haben. Dann müssen wir auch mit der lebendigen Hoffnung eine Perspektive auf himmlische Wahrheiten haben, die uns gegeben worden sind. Ein deutscher Terrorist besuchte zum Beispiel einen polnischen Rabbiner, Hoffetz Scheim heißt er, in seinem Heimatort, erstaunt darüber, dass seine Zuhause nur ein einfaches, kleines Zimmer war, voll Bücher, einem Tisch und einer Sitzbank, fragt der deutsche Tourist: Rabbi, wo sind denn deine Möbel? Darauf fragte der Rabbiner: Wo sind denn deine Möbel? Meine, fragte er, der erstaunte deutsche Tourist: Ich bin doch nur ein Besucher auf einer Durchreise. Ich auch, antwortete der Rabbiner. Ich bin auch noch auf einer Durchreise. Warum? Die gute Frage, und ich habe sie mir immer wieder gestellt in den letzten Wochen: Warum häufe ich mir so viele Sachen an? Wozu sind die? Wozu brauche ich sie? Befindest du dich auf einer Durchreise zum Himmel oder hast du deine Hoffnung auf das Leben hier auf Erden gerichtet? Wo ist deine Hoffnung drauf gerichtet? Charles E. Fuller, ein bekannter Radioevangelist, kündigte seine Botschaft für den kommenden Sonntag an. Das Thema sollte über den Himmel handeln. In den Wochen für die Vorbereitung seiner Botschaft erhielt er folgenden Brief von einem älteren Mann, dem klar war, dass er bald sterben würde. Und so sollten wir vielleicht alle denken, wie ihr es gleich hören werdet. Nächsten Sonntag werde ich über den Himmel sprechen. Ich interessiere mich für das Land, denn ich habe dort ein Anrecht auf ein kleines Eigentumsgrundstück. Seit mehr als 55 Jahren. Ich habe es nicht gekauft. Es wurde mir gegeben, ohne es zu bezahlen, ohne Kaufpreis. Aber der Geber hat es mir für mich für einen enormen Opfer erworben. Ich besitze es nicht aus spekulativen Gründen, denn ich kann darf nichts weitergeben. Es ist auch kein leeres Grundstück, wo Termiten oder wo das Fundament zerstört werden kann, denn es steht auf einem ewigen Fels. Feuer kann es nicht zerstören, Fluten können es nicht überschwemmen. Keine Schlösser oder Ketten werden die Türen verschließen, denn keine bösartigen Personen kann in das Land hineinkommen, wo mein Grundstück ist, das fast komplett fertig und bereit ist für mich, damit ich es ewiglich in Frieden dort leben kann, ohne herausgefordert zu werden. Da ist aber eine tiefe Finsternistal zwischen dem Ort, Berlin, wo ich jetzt wohne und wo ich in Kürze hinreisen werde. Ich kann aber mein Zuhause in der Stadt Gottes nicht erreichen, ohne das erst durch dieses tiefe Tal des Finsternisses hindurchzugehen. Aber ich habe keine Angst, denn mein bester Freund, den ich je hatte, ist vor langer Zeit dort durch das gleiche Tal der Finsternis gegangen, allein gegangen und hat die Finsternis bezwungen. Er war an meiner Seite durch dick und dünn, seitdem ich vor 55 Jahren ihn kennengelernt habe. Ich habe keine Versprechen schriftlich, dass er mich nicht aufgeben oder verlassen wird. Er wird bei mir sein, wenn ich durch das Tal der Finsternis gehe. Und ich werde nicht vom Weg abkommen, wenn er bei mir ist. Ich hoffe, dass ich die Predigt über den Himmel nächsten Sonntag von zu Hause hören werde, aber ich weiß nicht, dass ich das kann. Denn mein Fahrschein in den Himmel hat kein Datum für die Reise vermerkt und es gibt keinen Rückfahrschein und keinen Gepäckschein. Ja, ich bin bereit zu gehen und es kann sein, dass ich nicht da bin, wenn du nächsten Sonntag sprichst, aber wir treffen uns dann eines Tages dort. Hierin bringt er explizit die Auferstehung Jesu Christi in unseren Wiedergeburt oder neuem Geburt in Zusammenhang. Ist das unsere Perspektive über das Leben? Ist das unsere Perspektive über den Himmel? Wünschen wir uns, bei Gott zu sein? Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken für deine große Güte und deine Gnade. Danke für dein Opfer, das du gebracht hast. Aber du hast nicht nur das Opfer gebracht, du hast auch den Tod überwunden. Du bist auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes. Du hast uns eine lebendige Hoffnung gegeben, nicht eine tote Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung, Wir können mit Zuversicht in die Zukunft sehen, weil wir Gottes Wort, dein Wort haben. Wir können mit Zuversicht in die Zukunft sehen, weil wir wissen, dass aus uns und von uns nichts kommt. Wir sehen uns und wir verstehen uns, dass wir Sünder sind und wir können aus uns nichts erreichen. Es sei denn, du gibst uns das. Und du hast uns versprochen, dass wir errettet sind und dass wir eine ewige Hoffnung haben, die nicht zu Schanden werden kann und dass sie unvergänglich, unverwelklich ist und absolut rein ist. Herr, wir danken dir dafür und bitten um deine Gnade in Jesu Christi. Amen.